Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich habe fast Entzugserscheinungen gehabt. Vielen, vielen Dank für die freundliche Aufnahme, immer und immer wieder. Aber das nächste Mal ist schon in 14 Tagen. Das hat sich so ein bisschen verschoben in diesen beiden Monaten. Dann darf ich weiter predigen über Abraham, der begleitet uns ja in diesen Wochen, wenn ich immer hier sein darf und reden darf. Wir erinnern uns, wir haben mit Abraham begonnen und haben festgestellt, Glaube entsteht da, wo Gott sich offenbart, wo er uns begegnet. Glaube entzündet sich immer an der Initiative Gottes. Wenn er nicht handelt, passiert gar nichts. Auch nicht in unserem Leben und auch nicht in unseren missionarischen Bemühungen. Wir sind darauf angewiesen, dass er, der große Gott, uns begegnet. Und so war es bei Abraham. Und dann haben wir festgestellt beim letzten Mal, wie wichtig es ist, dass wir in bestimmten Situationen unseres Lebens lernen, loszulassen, die Ergebnisse Gott zu überlassen, auch die Dinge ihm zu überlassen, die wir nicht ändern können. Das war in dieser Begegnung zwischen Abraham und seinem Neffen Lot. Und da erinnert ihr euch vielleicht an dieses Zitat, ich habe es euch nochmal mitgebracht, dieses Zitat von Jim Elliot, diesem Missionar, der so früh ums Leben gekommen ist, um seines Zeugnisses willen, das er hatte. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Toller Satz. Wir gehen mit Abraham einen Schritt weiter. Er heißt ja immer noch Abram, das ist ein bisschen ungewohnt, aber Abraham wird er erst, das kommt noch. Aber inzwischen ist viel passiert. Wir können ja nicht all die Geschichten hier da betrachten, mit der wir es zu tun haben, die Zeit haben wir nicht, aber wir machen so einen kleinen Sprung und in der Zeit ist viel passiert. Abraham ist so zwischen die Fronten geraten, als in Kanaan es zu einem Krieg kommt zwischen den regionalen Königen. Und im Zuge dieses militärischen Konflikts wird Lot, sein Neffe, mit seiner Familie, die ja in Sodom wohnten, entführt. Davon erfährt Abraham und kann nicht ruhig sitzen bleiben, sondern macht sich auf mit seinen ganzen Leuten und es gelingt ihm tatsächlich, die Seinen frei zu bekommen. Warum? Weil Gott mit Abraham ist. Mit 318 Knechten, die Zahl ist also genau genannt, gelingt es ihm, die Armee der Entführer zu schlagen. Und von den befreundeten Stammesfürsten wird Abraham hoch geehrt. Also ein ganz besonderes Ereignis, eine gelungene Geiselbefreiung. Und dann kommt es zu einer denkwürdigen Begegnung, mit der wir uns heute näher beschäftigen müssen und die etwas mit unserer Jesus-Nachfolge zu tun hat. Und deswegen geht's in dieser Predigt heute um dieses Thema. Unser Glaube wächst, wenn wir ihm begegnen. Ich bete nochmal mit uns. Herr, und das lass jetzt bitte passieren, dass wir dir begegnen. Und lass mich einfach Werkzeug sein. Bitte fülle meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Es ist schon ein paar Jahre her. Ich war unterwegs zu einem Kongress nach Nürnberg. Und meine Frau hat mir noch sehr intensiv gesagt, und bitte, du machst alle 2 Stunden eine Pause auf der Autobahn. Ich bin losgefahren und eigentlich hätte ich längst Pause machen müssen, aber es lief so gut. Und die Autobahn war so schön frei. Und dann habe ich erst hinter dem Kirchheimer Dreieck bei einer kleinen Raststätte Pause gemacht. Es war gegen Abend und ich habe eine Kleinigkeit gegessen. Und da spricht mich ein Mann an und fragt mich, ob ich ihn mitnehmen kann. Also ehrlich, ich nehme nicht so ganz gerne Anhalter mit, aber da blieb mir ja nichts anderes übrig. Schließlich bin ich Pastor. Und er muss offensichtlich vorher schon gesehen haben, dass ich alleine unterwegs war. Als wir losfahren und er neben mir sitzt, stellt sich heraus, er hat das gleiche Ziel wie ich, er will auch zu diesem Kongress in Nürnberg. Das war schon seltsam. Und dann hatten wir also gut 2 Stunden Fahrt vor uns Und mein Mitfahrer sagte nichts, aber summte die ganze Zeit christliche Chorusse vor sich hin. Ich brauchte also das Radio nicht einzuschalten. Und dann waren wir endlich da und ich hielt an, um ihn aussteigen zu lassen. Und dann sagt er doch zu mir: Moment, ich will noch mit dir beten. Ich habe noch ein Wort des Herrn für dich. Und dann betete er und gab mir eine sehr mutmachende Verheißung mit auf den Weg. Und dann war er weg. Und ich war seltsam berührt. Und noch heute kommt mir diese ganze Geschichte auch seltsam vor, weil ich das Gefühl hatte, ich bin ihm begegnet. Also nicht diesem Anhalter, sondern durch ihn ihm begegnet. Das war was Besonderes. Glaube bedeutet, ich rechne damit, dass die jenseitige Welt die unsere berührt. Ich rechne mit dem Reden Gottes, mit seinem Handeln oder wie Magnus Malm es mal so schön ausgedrückt hat, wenn Gott uns begegnet, wenn wir von ihm berührt werden, dann ist das wie das Murmeln der Engel. Ich liebe diesen Ausdruck. Wenn wir Gott begegnen, dann ist das wie das Murmeln der Engel. Ich glaube, ich habe immer noch so ein bisschen Echo. Kann das sein? Kriegst du das raus? Er arbeitet dran. Er lächelt mich freundlich an, also habt ein bisschen Geduld. Kriegen wir hin. Bisschen näher ran. Okay. So wird's besser? Wir hoffen's. Glaube bedeutet, ich rechne damit, dass die jenseitige Welt unsere berührt. Kommen wir zu der Geschichte, die wohl eine der geheimnisvollsten Geschichten im Alten Testament ist. Ich liebe solche Geschichten, wo es so ein bisschen nebulös wird, so ein bisschen unheimlich, so voller Geheimnisse. Das ist so eine Geschichte. Der König und Prophet Melchisedek bringt Abraham Brot und Wein und empfängt dafür von Abraham den Zehnten. Und sofort macht es bei uns Klick, bei den Kindern des Neuen Testaments. Das ist ja ein ganz, ganz starkes Zeichen auf Jesus hin. Ein prophetisches Geschehen, das dann im Neuen Testament im Hebräerbrief wieder gedeutet wird. Ich lese euch den Predigttext, ein weiterer Abschnitt aus dem Leben Abrahams. 1. Mose 14, die Verse 17 bis 24. Als Abraham nun zurückkam von dem Sieg über Kedor, Laomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schave, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abraham: Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriem nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht, ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben. Doch lass die Männer Abner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihren Teil nehmen. Der kleine Abraham mit 318 Leuten hatte er eine übermächtige Armee besiegt und seinen Neffen und seine Familie befreit. Und der König von Sodom ist begeistert und will ihn belohnen. Und Abraham hat so ein absolutes Highlight in seinem Leben hinter sich, so ein überaus ruhmreiches Kapitel in seiner Biografie. Und ich frage euch, kennt ihr solche Augenblicke, wo alles gut gegangen ist, alles geklappt hat, wo es rundherum gut geht und du könntest die ganze Welt umarmen? Aber wie geht's dann weiter? Nicht selten stürzt man dann ja in so ein tiefes Loch. emotional ausgebrannt und sehr offen für Anfechtungen aller Art. Nach besonderen Gottesdiensten kann das der Fall sein. Nach gesegneten Gemeindefreizeiten. So nach den absoluten Highlights in unserem Leben. Und dann wird's ganz, ganz schwer, sich wieder an den normalen Alltag zu gewöhnen. An die kleinen Tage. Ja, eben unser Alltag. Ohne besondere Vorkommnisse. Wie geht's jetzt mit Abram weiter? Als er vom Sieg über die Könige zurückkommt, begegnet ihm ein geheimnisvoller Mann. Melchisedek. Den Namen müsst ihr euch unbedingt merken. Melchisedek ist der König von Salem. Das ist das spätere Jerusalem. Ein Ort, der Frieden heißt, denn Salem ist Shalom. Frieden. Und das ist das Besondere. Er ist nicht nur König, sondern Priester Gottes des Höchsten. Circa 2000 Jahre vor Christi Geburt. Liest man diese Geschichte aus uralter Zeit, dann stellt sich ja für den erfahrenen Bibelleser sofort die Frage, wie kann Melchisedek ein Priester Gottes sein, wenn doch die Offenbarungslinie ganz offensichtlich über Abraham läuft? Hat Gott in jener Zeit auch zu anderen Menschen gesprochen, die nicht näher erwähnt werden, die ihre Wurzeln nicht im Volk Israel haben? Allem Anschein ja. Ganz offensichtlich hat Gott zu allen Zeiten immer auch zu Menschen gesprochen, die nicht unmittelbar von dem profitieren konnten, was er Abraham, Isaak und Jakob einst anvertraut hat, was er den Juden anvertraut hat und damit auch seiner Gemeinde uns anvertraut hat. Noch ein anderes Beispiel für die Schriftgelehrten unter uns. Der Schwiegervater des Mose, Jethro. Mose heiratet die Tochter eines heidnischen Priesters. Jethro hatte vom Gott Abrahams doch gar keine Ahnung. Oder vielleicht doch? Schon das lässt uns ja fragen, ich habe mich das immer gefragt, wenn ich die Mose-Geschichte gelesen habe, wie kann der so eine Frau heiraten aus so einer Familie? Aber ganz offensichtlich kannte auch Jethro den Allmächtigen. Denn als er dann als Schwiegervater seinen Schwiegersohn berät, wird das an einer Stelle ganz deutlich, dass er Gott, den Allerhöchsten, El Elyon, persönlich kannte und so zum Berater von Mose wurde. Wir wissen heute aus der Religionsgeschichte, dass es dieses geheimnisvolle Geschehen in allen Kulturen gibt und das ist hochspannend, dass hinter dem vordergründigen Götzen- und Religionsglauben bei vielen Stämmen und Völkern auf der ganzen Welt ein tieferer Glaube an den einen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden, verborgen ist. Ein Beispiel dafür, das mich persönlich mal sehr angesprochen und berührt hat. Der lutherische Pfarrer Detmar Scheunemann, vielleicht haben einige von euch schon mal von den Scheunemann-Brüdern gehört, die waren so in den 60er, 70er Jahren so in der deutschen evangelikalen Szene recht bekannt durch ihre Lehre und durch ihren Dienst in der Kirche. Der lutherische Pfarrer Detmar Scheunemann hat etwas aufgeschrieben, was er in den 60er Jahren, als es diese große Erweckung in Indonesien gab, persönlich erlebt hat. Er berichtet, ich zitiere, unter den über 500 Christen aus den Kirchen in Timor, die sich zu einem 10-tägigen Bibelkurs versammelt hatten, saß ein alter Mann, der in eigener Bildschrift die Hauptsachen des Unterrichts mitschrieb. Vor einigen Jahren hatte er noch als Opferpriester seines Dorfes den Götzen geopfert. Da hörte er eines Tages beim Opfern mit seinen Ohren Gottes Stimme, die ihn anrief, bekehre dich zum lebendigen Gott. Auf der Stelle verließ er den Götzendienst und baute dem lebendigen Gott ein Haus, in dem er fortan an jedem siebten Tag mit seinem Dorf den lebendigen Gott anbetete, und zwar in Wort und Gesang. Er sang mir diese Lieder vor. In timoresischer Sprache enthielten sie Dank und Anbetung für den Schöpfer. Durch direkte Offenbarung empfing er den Schöpfungsbericht und zeichnete ihn in seiner Bildschrift nach. Er selber ist Analphabet. Er zeigte mir diese Zeichnungen, die in ihrer Reihenfolge dem biblischen Schöpfungsbericht entsprachen, auf vergilbten Blättern. Er empfing auch den Namen Jesus durch Offenbarung, auf den und er und sein Dorf warten sollten. Und wirklich 2 Jahre später bekamen sie erste Kontakte mit Christen. Als die Missionare in sein Dorf kamen, fanden sie eine wartende, alttestamentliche Gemeinde vor. Da stehst du davor und sagst, was bedarf es noch mehr, um Ja zu sagen zu diesem Gott, der uns begegnen will. So ist das, wenn Gott die Initiative ergreift und redet. Melchisedek, Priester Gottes des Höchsten, außerhalb der direkten Linie göttlichen Handels und doch mittendrin. Und er begegnet Abraham und gibt ihm Brot und Wein. Und da sind wir sofort hellwach. Das ist ja seltsam. Im Neuen Bund ist doch Brot und Wein das Zeichen des Abendmahls. Und Abraham gibt ihm den Zehnten. Abraham gibt den Zehnten dahin, wo er Brot und Wein empfängt. Und auch das ist neutestamentliche Praxis. Also ein Geschehen in uralter Zeit, 2000 Jahre vor Christi Geburt, voller Symbolik, voller Prophetie auf etwas hin, was noch kommen soll. Spannend. Wer war Melchisedek? Im Neuen Testament lesen wir von ihm. Hebräer 7, 1 bis 3. Dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam und segnete ihn. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und er hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Wer war Melchisedek? Kann ich euch nicht beantworten, aber geheimnisvoll ist es und bleibt es. Und dieser Mann begegnet Abraham. Und nun wird's ganz, ganz wichtig, was über ihn berichtet wird. Was tut Melchisedek? Was geschieht, als der siegreiche Abraham, der nun wieder mit seinem ganz normalen Alltag klarkommen muss, was geschieht, als er Melchisedek begegnet? Nun, Melchisedek segnet Abraham. Was bedeutet das? Das wollte ich mit euch näher anschauen. Ein erster Punkt. Mal Segen ganz praktisch. Abraham, das wissen wir aus seiner Geschichte, ist ein Gesegneter. Gott selbst hatte zu ihm gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und nun taucht dieser Unbekannte wie aus dem Nichts auf und segnet ihn noch einmal. Und man kann ja berechtigt fragen, was soll das? Der große Gott hat ihn schon gesegnet. Ist das nötig? Ja. Weil Gott will, dass seine Kinder Segensträger sind, also im Segen leben und Segen weitergeben, anderen Menschen zum Segen werden. Was bedeutet das, wenn Gott uns segnet? Segen heißt, es soll dir gelingen. Es soll dir gut gehen. Wenn ich dich segne, dann wünsche ich dir alles Gute vom Himmel. Du sollst Gutes leisten. Ich wage sogar zu sagen, du sollst Erfolg haben. Jetzt wird's schwierig. Manchmal tönt es ja fast so, als wäre es eine Schande, wenn ein Christ erfolgreich ist. Das sieht die Bibel ganz offensichtlich anders, wenn es auch hier nicht ums Wohlstandschristentum geht. Das möchte ich betonen. Wenn ich ein paar Beispiele nenne, dann wird uns ganz schnell klar, was Bibel unter Segen unter anderem versteht. Gott will dich segnen, konkret, praktisch. Gott will dich segnen, der du ein Vater bist. Er will, dass du deinen Kindern tragende Werte vermittelst und dass sie Jesus lieb gewinnen. Dass du ihre Stärken und Schwächen siehst, erkennst und sie sinnvoll förderst. Wisst ihr, ein gesegneter Vater ist ein Vater, der mit seiner Erziehung Erfolg hat. Und wir Väter sind ganz bestimmt von Gott nicht dafür bestimmt, von Misserfolg zu Misserfolg zu eilen. Auch nicht, wenn unsere Süßen gerade in der Pubertät sind. Gott segnet dich als Mutter. Wenn du wieder mal im alltäglichen Chaos an deine Grenzen kommst, wenn die schmutzige Wäsche sich stapelt, die Kinder krank sind und der Ehemann tagelang aufs Geschäftsreise ist. Gott sieht deine Mühe, deine Tränen, deinen Frust und beschenkt dich mit neuem Mut und Freude über deiner Familie. Gott segnet dich. Gott segnet dich als Ehefrau. Er befähigt dich in der Tiefe deines Wesens dazu, deinem Mann das zu geben, was er sich so sehnlich wünscht. Geachtet, begleitet, ermutigt, korrigiert und versorgt zu sein. Und Gott segnet dich als Ehemann. So kannst du deine Frau schützen, ihr Geborgenheit und Versorgung schenken, Halt, Treue, Liebe und Verständnis. Gott segnet dich als Single. Er segnet deinen Stand und gleicht aus, was du als Single vermissen musst. Er gibt dir fantastische Möglichkeiten und große Unabhängigkeit in deiner Lebensplanung. Und stell dir vor, Gott segnet dich sogar, wenn du Lehrer bist. Du sollst Erfolg haben in deinem Unterricht. Die Schüler mögen dich und die stehen zu dir. Du kannst sie prägen, weil sie dir vertrauen. Und Gott segnet dich als Unternehmer. Ich denke nicht, dass Firmen, die bankrott gehen, ein besonderes Zeugnis sind. Du sollst, du darfst Gewinne machen. Dann kannst du deine Mitarbeiter am Gewinn beteiligen und viel Gutes tun. Du kannst viel Geld für das Reich Gottes geben und so wiederum zum Segen werden. Und jetzt könnte ich so fortfahren und mal alle Berufe durchdeklinieren. Gott will segnen, egal in welchem Beruf du arbeitest, ob du verheiratet bist oder nicht, ob du gesund bist oder mit einer Behinderung klarkommen musst. Dem Apostel Paulus ist das so wichtig, dass er schreibt, ohne Einschränkung, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Gott will dich segnen, immer und immer wieder, ganz praktisch und insoweit auch praktisch. Deshalb bieten wir am Ende der Gottesdienste auch immer das persönliche Gebet an. Du musst kein riesiges Problem haben, wenn du dieses Gebet in Anspruch nimmst. Es kann schlicht und einfach dein Wunsch nach Segen Gottes sein, nach Berührung durch ihn. Meine Empfehlung, das kann man gar nicht oft genug nutzen. Abraham ist ein Gesegneter und Gott erneuert diesen Segen durch Melchisedek. Der Glaube wächst durch die Begegnung mit ihm, dem lebendigen Gott. Das war ein erstes. Ein zweites. Dieser Segen hat für uns, für die Kinder des Neuen Testaments, noch eine viel, viel weiterreichende Bedeutung. Gott schenkt uns zweitens den Segen geistlicher Art. Und im Neuen Testament liegt ganz stark der Akzent auf diesem Segen, auf unserem geistlichen Leben, auf unserer glaubwürdigen, authentischen Nachfolge als Jünger Jesu. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Was soll ich sagen? Was Gott uns mit Jesus geschenkt hat, Vergebung, neues Leben, Hoffnung auf die Ewigkeit, das geht so viel weiter als aller Segen auf dieser Erde. Neben allem vordergründigen irdischen Segen, den wir nicht abwerten oder kleinreden wollen, hat Gott seinen Kindern im neuen Bund etwas viel, viel Größeres geschenkt. Paulus gerät ins Schwärmen. Ich würde euch jetzt gerne Epheser 1 vorlesen, aber das geht nicht, so viel Zeit haben wir nicht. Deswegen drei Stichworte aus diesem ersten Kapitel. Ihr könnt es zu Hause nachlesen. Was sagt Paulus da? Ein erstes: Wir sind erwählt. Gott hat deinen Namen schon gekannt, als diese Welt noch nicht existierte. Das stell dir mal vor. Die Bibel sagt, vor Grundlegung der Welt hat er dich gewählt und geliebt. Also wenn du bisher von dir keine hohe Meinung hattest, vielleicht heute Morgen noch dein Spiegelbild angeschaut hast und hast gesagt, oh Herr, dann schau dich nochmal an und dann mach dir bewusst, wer du bist. Vor Grundlegung der Welt, von Gott geliebt und erwählt. Es steht dir nicht zu, klein von dir zu denken. Du bist ein Geschöpf Gottes. Gott wollte dich so, wie du bist. Sonst wärst du nämlich nicht. Ich hoffe, das hast du und das behältst du. Ich glaube, wir haben manchmal keine Ahnung, wie wertvoll wir sind, weil wir an Jesus glauben dürfen, weil wir Kinder Gottes sind. Du bist ein Gesegneter. Du bist eine Gesegnete. Du bist erwählt. Gott will dich. Das Zweite, was Paulus in Epheser 1 deutlich macht, wir sind vorherbestimmt. Auch so ein Geheimnis, das wir nicht völlig ergründen können. Vorherbestimmt, wozu? Ja nun, um Kinder Gottes zu sein. Und ich weiß nicht, ob du das fassen kannst. Du darfst ein Kind Gottes sein, was für eine Bestimmung. Manchmal ist es gut, wenn man alte Lieder aufschlägt und dann auf Dichter kommt, die es viel besser ausdrücken konnten als wir es oder als ich es heute kann. Christian Fürchte Gott Gellert hat das in einem Vers so herrlich ausgedrückt. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Herrlich. Mir fehlen die Worte, das annähernd zu beschreiben, was Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus geschenkt hat. Unbeschreiblich, unfassbar, einfach wunderbar. Und das Dritte, was Paulus hier sagt, ist, er hat uns als Erben eingesetzt. Und da kommen wir zum größten Geheimnis der Weltgeschichte. Wir schauen nach Golgatha, an das Kreuz vor den Toren Jerusalems. Da berührt der Himmel die Erde, da geschieht Versöhnung. Der Sohn Gottes, Jesus, hoher Priester und König, gibt sein Leben für dich und für mich. Wenn du das im Glauben annimmst, bist du erlöst von deiner Schuld und Kind Gottes, Erbe des Himmels. Ihr Lieben, mehr geht nicht. Abraham wird von Melchisedek gesegnet. Gott erneuert seine Verheißung, sein Ja über dem Leben dieses Mannes. Und so geht's dann weiter für Abraham nach dieser Überdosis Adrenalin, die er erlebt hat. Alltag, aber nicht langweilig, kein Loch, weil er da ist, weil Gott da ist und so jeder Tag seine spezielle Bedeutung hat. Noch ein Drittes, wenn es um den Segen Gottes geht. Ihr Lieben, Segen verlangt nach Demut. Stellen wir uns die Situation noch einmal vor, in die Abraham hier geraten ist. Der Patriarch kommt nach einem unglaublichen Sieg über die Koalition der Könige nach Hause. Eigentlich waren es damals eher Häuptlinge, Stammesfürsten über größere Städte in Kanaan. Eigentlich waren es Zaunkönige. Aber Abraham ist der Größte. Der hat es allen gezeigt. Und mit Sicherheit war er das Tagesgespräch, der Gesegnete Gottes. Und alle wollten wissen, wer ist denn dieser Gott von Abraham? Abraham kann in dieser Situation aber auf alle Auszeichnungen verzichten. Er verzichtet sogar auf das Angebot des Königs von Sodom, der für alles ordentlich bezahlen will. Wahrscheinlich wollte Abraham nicht nochmal in die Abhängigkeit irgendeines Königs geraten nach seiner Niederlage in Ägypten. Aber umso erstaunlicher sein Verhalten Melchisedek gegenüber. Er lässt zu, dass dieser König ihn segnet und er gibt diesem König den Zehnten. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Warum? Man kann ja fragen, Abraham, du bist der Größte. Was für eine Verpflichtung verspürst du gegenüber diesem Zaunkönig? König von Salem, dem späteren Jerusalem, aber in jener Zeit war das eine Kleinstadt. Abraham ist vielleicht der Größte, aber er weiß nur zu gut, wem er alles zu verdanken hat. Nicht er hat's geschafft. Gott hat es ihm geschenkt. Und so lässt er sich segnen und gibt Gott, was Gott gehört. Und ihr Lieben, dafür braucht's ein demütiges Herz. Ich glaube, wir vergessen zu schnell, dass wir nichts ohne unseren Herrn tun können. Vielleicht sagst du, naja, ganz so ist es ja nicht. Schließlich habe ich die ganze Woche gearbeitet und mich eingesetzt und es hat meine Zeit und mein Geld gekostet. Und ich frage ein bisschen kritisch zurück, deine Zeit, dein Geld, wer hat dir die Energie und die Gesundheit für deine 60-Stunden-Woche gegeben? Wer hat dir denn den scharfen Verstand geschenkt, die Dinge so treffend zu analysieren? Wer hat dir deine Gabe gegeben, wenn du hörst, dass die Geige ein Viertelton zu tief ist? Wir neigen dazu, diese Dinge als unser Eigentum, als unseren Besitz, als unseren Verdienst auszuweisen. Wir arbeiten oft damit und sehen in alledem unseren Verdienst. Aber was ist es im Letzten wirklich? Ein Geschenk, für das du nichts kannst, das Gott dir anvertraut hat. Und du sollst ordentlich damit umgehen. Und wisst ihr, das zu erkennen und zu leben, das ist Demut. Da beuge ich meine Knie vor dem lebendigen Gott und gebe ihm, was ihm gehört. Dann kann er uns segnen, dann erleben wir, was Gnade bedeutet. Dann gilt uns diese Zusage, Sprüche 3, Vers 34, den Demütigen wird der Herr Gnade geben. Und nun, was kommt jetzt? Wie geht's weiter? Melchisedek segnet Abraham, dazu muss Abraham niederknien und sein Haupt beugen. Und dann verspürt er die Hand des Königs und empfängt den Zuspruch Gottes des Allmächtigen El Elyon. Und wir haben keine Ahnung, was da in Abraham vorging. Nach all dem Stress der letzten Tage, all der überstandenen Gefahr. Vielleicht sind ihm die Tränen in den Bart gelaufen. Und er hat sich fallen gelassen in die starken Arme Gottes. Und weißt du, das kannst du auch. Die Knie beugen und dich fallen lassen, dich segnen lassen. Es tut so gut, wenn Gott uns begegnet. Und oft gebraucht Gott Menschen zu diesem Dienst. Menschen, die uns den Segen Gottes zusprechen, weil Gott ihnen den Auftrag dazu gegeben hat. Du kannst ein solcher Mensch sein, einer, der Segen empfängt und der anderen zum Segen wird. Ich habe euch noch ein Stück Erdkunde mitgebracht, Ausschnitt aus einer Landkarte. Kennt ihr Totes Meer und See Genezareth? Und wahrscheinlich kennt ihr auch diesen Vergleich, aber ich finde ihn so passend. In Israel gibt es ja zwei größere Binnenseen oder Binnenmeere, die auf den ersten Blick sehr ähnlich sind. Im Norden ist es der See Genezareth, der sein Wasser aus dem Jordan bezieht. Und im Süden ist es das Tote Meer, das auch sein Wasser vom Jordan bezieht. Eigentlich zwei identische Binnenmeere und doch so unterschiedlich. Der See Genezareth ist ein fischreicher, gesunder See mit herrlichem Wasser. Das Tote Meer ist tot, wie der Name sagt. Also man kann da prächtig drin liegen und ohne schwimmen zu können schwimmen. Aber in diesem Toten Meer gibt's keinen Fisch und keine Pflanze gedeiht an seinem Ufer. Und wo liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Meeren? Der See Genezareth bezieht sein Wasser im Norden vom Jordan und gibt es im Süden ab. Das Tote Meer bezieht sein Wasser vom Jordan im Norden und behält alles für sich. Das fragt sich, wo bleibt's denn dann? Ja, es verdunstet. Und ich finde, das ist so ein tolles Bild für das, was mit Segen Gottes passiert. Wenn wir empfangen und nicht weitergeben, dann stirbt er. Geben wir ihn weiter, dann vermehrt er sich. Und das ist genau das, was Gott ganz am Anfang zu Abraham sagt, als er ihn berufen hat. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das sagt er dir in gleicher Weise. Nachdem der König von Salem ihn gesegnet hatte, stand Abraham auf und gibt Melchisedek den Zehnten von seinem Besitz. Wisst ihr, all die Offenbarungen Gottes, all seine Berührungen, sein Reden immer und immer wieder werden uns nicht erreichen, wenn wir nicht reagieren. Im Glauben reagieren. Und das wünsche ich euch von Herzen. Immer wieder diese besonderen Momente, wo wir unserem großen Gott begegnen, berührt werden von seiner Gegenwart, die alles verändert. Ich wünsche euch einen Melchisedek in der neuen Woche, der euch über den Weg läuft. Und vielleicht nutzt du auch die Gelegenheit nach diesem Gottesdienst, dass du mit einem Mitarbeiter sprichst oder mit einem Freund, einer Freundin, lässt für dich beten und dich segnen. Oder du spürst den inneren Auftrag, mit jemandem zu beten, jemanden ein Segensgebet anzubieten. Das ist überall möglich. Beten wir. Herr, danke dafür. Danke, dass wir davon leben, dass du uns begegnest und dass jeder Gottesdienst das möglich macht, aber auch jeder neue Tag, auch wenn wir nachher wieder zu Hause sind, wenn wir morgen wieder unserer Arbeit nachgehen müssen, wenn die Kinder wieder da sind, wenn uns der Alltag fordert. Du bist da und bitte hilf uns, dass wir mit dir unterwegs sind. Segen empfangen und Segen weitergeben, wo immer wir gefordert sind. Und danke, dass du versprochen hast, uns nicht alleine zu lassen. Und darüber ehren wir dich und beten dich an. Amen.